Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Wir schauen in die Bibel. Wisst ihr warum? Weil die Bibel ein besonderes Buch ist. Es ist nicht nur das meistverkaufte Buch seit den letzten 500 Jahren und das meiststudierte, sondern da stehen auch die besten Sachen drinnen. Da steht Weisheit für Chefs drinnen, wie man Firmen leitet und so, wie man miteinander umgeht, wie es in der Familie zugeht. Und natürlich das Verhältnis zu Gott wird geklärt. Ganz phänomenales Buch. Ich lese es jetzt seit mehreren Jahrzehnten und bin immer noch nicht fertig. Im Gegenteil, ich lese Stellen, die ich tausendmal gelesen habe und stelle fest, ey, natürlich, warum habe ich das nicht schon vor 40 Jahren gesehen? Na, deswegen lesen wir also die Bibel und deswegen sind wir gespannt. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, wie aus Feinden Freunde werden können. Ihr seht hinter mir zwei Autos, wie sie Bauern fahren oder Handwerker, Pickup-Trucks auf dem Feld. Das sind jetzt nicht die Autos von Kain und Abel. Das sind die Autos von Herodes und Pilatus. Ich sage euch gleich noch, warum das so ist. Aber wenn ihr mal genauer hinschaut, dann seht ihr, dass der Blaue ein Auge auf den Roten hat. Also auf den roten Pickup. Könnt ihr das sehen? Und seid so gut, lest jetzt da keine politische Botschaft hinein, okay? Blau und Rot sind ganz einfach nur Komplementärfarben. Lass uns mal Römer Kapitel 12 lesen, Vers 18. Da heißt es, so viel an euch ist, lebt mit allen in Frieden. Jetzt weißt du natürlich, es kann der Brävste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Stimmt oder stimmt's? Dann sagt Jesus auch noch, er setzt noch was drauf. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 44, wer weiß es? In Vers 43 steht, es steht geschrieben, ihr sollt euren Nächsten lieben und euren Feind hassen. Das heißt, die Alten haben das gesagt. Ich aber sage euch, Vers 44, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen und so. Und du sagst jetzt, soll ich auch noch für diese Pfeifen beten? Bin ich verrückt oder was? Na jetzt pass auf, wenn du für deine Feinde betest, dann heißt es natürlich nicht, o Herr, erfülle ihnen alle Wünsche, lies ihnen alle ihre Bedürfnisse von den Augen ab. So betet man nicht für seine Feinde. Für seine Feinde betet man anders. Herr, überführe sie von ihrer Torheit. Lass ihnen ihre Sündhaftigkeit und ihre Boshaftigkeit sehen. Lass sie mal in einen inneren Spiegel blicken, damit sie erkennen, wie hässlich sie sind, Herr. Und dann gib ihnen jemanden, der ihnen weiterhilft. So bittest du für deine Feinde, weil du willst ja, dass sie sich ändern, dass sie gut werden. Also ich gehe immer davon aus, dass du der Gute bist. Okay? Sonst beten nämlich deine Feinde für dich. Und das kann dann auch interessant sein. Na, für dich können dann plötzlich deine Pläne nicht mehr so ganz klappen. Wie bringen wir die beiden jetzt dazu, dass sie sich versöhnen miteinander? Dass sie Freunde werden? Es gibt da eine Möglichkeit. Okay? Denn ich sage dir mal eins. Sogar wenn du nicht für deine Feinde betest, können deine Feinde zu deinen Freunden werden, wenn du etwas Bestimmtes magst. Und zwar, was Pilatus mit Herodes gemacht hat. Und ich bin jetzt mal in Lukas Kapitel 23 ab Vers 6. Also ich sage vielleicht zuerst mal, um was es da überhaupt geht und was da los ist. Das ist die Karwoche, das ist die Passionswoche Christi. Jesus ist in der Nacht verhaftet worden, ist in der Nacht schon verurteilt worden vom Sanhedrin, vom Hohen Rat der Juden, aber die durften keine Todesurteile vollstrecken. Die wollten aber unbedingt, dass Jesus stirbt. Jetzt mussten sie die Römer davon überzeugen, dass Jesus hingerichtet wird. Und es war gar nicht so leicht, denn die Römer waren fair zum allergrößten Teil. Und jetzt kommen sie also zu Pilatus und klagen Jesus an. Und Pilatus will Jesus nicht verurteilen, denn das, was aus dem Mund Christi kommt, das ist nicht verurteilenswert. Okay? Jesus hat nichts Schlechtes getan, er hat kein Verbrechen getan. Wie soll ein gerechter Richter jemanden verurteilen, der nichts gemacht hat? Ich meine, wo sind wir denn? Hallo? Sind wir hier bei einer bei einer Gesinnungsjustiz? Das wollten die damals, aber die Römer haben sich dem verweigert. Und jetzt kommt dem Pilatus eine Idee. Einer von den Anklägern hat nämlich gesagt, der stammt aus Galiläa, aus Nazareth. Und für Galiläa war Pilatus nicht zuständig. Manchmal ist es gut, wenn man nicht zuständig ist. Sondern wer war zuständig? Herodes war zuständig, Herodes Antipas. Das ist nicht Herodes der Große, sondern Herodes Antipas. Der Sohn von Herodes dem Großen. Und jetzt sieht Pilatus, dieser durchtriebene Politiker, seine Möglichkeit, seine Gelegenheit, den Feind Herodes zu seinem Freund zu machen, denn die waren nämlich in Feindschaft zueinander. Und der Grund war folgender. Kannst du nachlesen in Lukas Kapitel 13. Da ist Pilatus einfach in Galiläa einmarschiert. Ich lese das mal wieder weg hier. Da ist Pilatus in Galiläa einmarschiert, obwohl das nicht sein Zuständigkeitsbereich war, und hat dort Galiläa massakriert, als sie gerade ein Opfer dargebracht haben. Ganz, ganz schlimme Sache. Damals kamen sie zu Jesus und haben gesagt, Pilatus massakriert Leute beim Opfer. Der vermischt das Blut der Opfer mit dem Blut der Menschen, die opfern. Ist das nicht schrecklich? Und Jesus sagt dann was drüber, was uns jetzt heute nicht interessieren kann, sonst wäre ich heute gar nicht mehr fertig. Aber auf was ich raus will, ist Folgendes. Pilatus ist eingedrungen in die Machtsphäre von Herodes. Ist ungefähr so, wie wenn bei dir es klingelt, du machst die Tür auf und der Nachbar steht draußen. Der beachtet dich überhaupt nicht. Der haut die Tür zurück, räumt dich aus dem Weg, geht ins Zimmer deines Sohnes, deines 8-10-jährigen Sohnes, nimmt den und versohlt dem den Hintern. Pilatus hat sich einfach hineingedrängelt in die Machtsphäre, in die Autoritätssphäre von Herodes. Und pass mal auf, wenn du den anderen nicht respektierst, wenn du deinen Kollegen nicht respektierst, dann machst du dir den zum Feind. Wenn du eine Abteilung leitest und du mischst dich in die Angelegenheiten des anderen Abteilungsleiters ein, dann mag dich der hinterher nicht mehr. So ist es. So sind die Menschen und so war es damals genauso. Jetzt hat also Pilatus durch seine Torheit, durch seine Trampeltiermäßigkeit, denn er war ja schließlich der Römer, verstehst du? Und der andere, der war nur ein Tetrarch, der war nur ein Duodezfürst, ein Minifürst. Dem war die Krone zu groß, Herodes. So setzt sich der einfach über den hinweg. Aber jetzt hat Pilatus die Möglichkeit gefunden, sich wieder den Herodes zum Freund zu machen. Und wie macht er das? Indem er Jesus zu Herodes schickt. Denn er weiß, Herodes will den schon lange mal sehen. Über Jesus hat man geredet, in hohen Kreisen und in niedrigen Kreisen überall. Ich meine, sein Ruf ging aus in die ganzen Lande. Überall sind sie gekommen, haben Jesus gesehen und gehört. Dramatische Sache. Und jetzt denkt sich der, och, ich schicke den zu dem, dann kann der den verurteilen. Zwei Dinge. Erstens, er macht seinem Feind eine Freude. Und zweitens, er ist das Problem Jesus los. Und das ist jetzt mein Punkt zunächst einmal. Du kannst dir deinen Feind zum Freund machen, indem du ihm eine Freude machst, die dich noch nicht einmal etwas kosten muss. Also pass auf, wenn du einem anderen eine Freude machst, ohne dass du dich gerade groß involvieren musst, nebenbei quasi, dann öffnet es dem sein Herz wieder und baut eine Brücke. Bist du noch dabei soweit? Wichtige Sache. Wenn also dein Nachbar dann kommt und dir vielleicht ein Geschenk bringen lässt, das er in der Firma bekommen hat, goldene Uhr zum Beispiel, und er schenkt die dir dann, wo er doch deinen Sohn verhauen hat, dann nimmst du das Ding, machst auf und sagst, ach, das ist aber mal schön, ja? Also wir sind hier unter Millionären, ihr merkt schon. Na, und dann ist er dir gegenüber wieder positiver gesonnen. Kannst du das nachvollziehen? Also einem anderen eine Freude zu machen, deinem Feind eine Freude zu machen, ohne dass es übertrieben wirkt, ohne dass du schleimst, ist ein Geheimnis und ein Trick, wie du den Feind zum Freund machen kannst. Freude, meine Damen und Herren. Es gibt sowieso viel zu wenig Freude auf der Welt. Na, Freude, Freude ist so eine Sache. Schau, wenn etwas passiert, was dich erfreut, dann trauen sich viele, sich gar nicht richtig zu freuen, weil nämlich der graue Schleier der Vergänglichkeit der Freude über der Freude hängt. Jeder weiß, das nächste Problem kommt irgendwann, kann ich dieser Freude überhaupt vertrauen? Dann erlauben sie sich gar nicht, sich so richtig zu freuen. Deswegen sagt Paulus zum Beispiel im Philipperbrief Kapitel 4 etwas über die Freude, ja, gleich in den ersten Versen. Er sagt so in Vers 4, um Vers 4 herum, freut euch! Was? Und dann sagt er, abermals sage ich euch, freut euch. Im griechischen Urtext der Bibel ist es ein Befehl, ein Imperativ. Deswegen steht in deiner Übersetzung hinter diesem freut euch auch ein Ausrufezeichen. Es ist ein Befehl, du sollst dich gefälligst freuen. Wisst ihr warum? Weil freuen Arbeit ist. Freuen ist für viele nicht normal. Viele machen sich viel lieber oder naturgemäß oder tendenziell von ihrer Neigung her einfach mehr Sorgen. Machen alle. Deswegen ist es immer gut, wenn man ein wenig Freude verteilt im Leben. Man kann gar nicht genug Freude verteilen. Paulus sagt es, freut euch. Und er weiß genau, wie seine Leute denken. Sie sagen, wirklich, ich soll mich freuen mit einer Willensentscheidung, absichtlich freuen. Er sagt, ja genau, freut euch, es wird sich zu wenig gefreut auf der Welt. Und dann sagt er weiter, lasst eure Sorgen, werft eure Sorgen auf ihn, lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Denn er kümmert sich dann schon. Und dann gibt er noch einen unsterblichen Tipp über die Dinge, die angenehm sind, die wohllautend sind, die rechtschaffen sind und so weiter und so fort. Die guten Dinge, die positiven Dinge, die angenehmen Sachen. Über diese Dinge denkt gewohnheitsmäßig nach. Dazu muss man sich hinerziehen. Und wenn du jetzt in der Lage bist, jemanden anderen eine Freude zu machen, dann ist das eine große Kunst. Wenn du in der Lage bist, deinem Feind eine Freude zu machen, dann ist er platt. Dann ist er platt. Pilatus schickt jetzt Jesus rüber zu Herodes. Und ihr könnt nachlesen, Lukas Kapitel 23, Abvers 6. Und Herodes freute sich mit großer Freude. Er freute sich sehr, denn er wollte Jesus schon immer mal kennenlernen. Jetzt pass mal auf, was hier passiert. Pilatus schenkt Jesus dem Herodes. Pilatus macht Herodes ein Geschenk. Er schenkt ihm Jesus. Er schickt ihm Jesus. Stell dir mal vor, jemand könnte dir Jesus ins Haus schicken. Ich meine, bist du noch da? Überleg dir das mal. Das klingelt, Polizei steht draußen, hier haben wir einen, das ist Jesus von Nazareth. Kümmer du dich um ihn. Und dann gehen sie wieder und du hast Jesus im Haus. Wie würdest du auf Jesus reagieren? Also ich sage euch, wie Herodes reagiert hat. Herodes hat sich sehr gefreut, denn er wollte mal ein Wunder sehen oder ein Zeichen sehen, das Jesus tut. Er hat sich gefreut, weil jetzt Jesus da ist, der Wundertäter, der Gebetserhörer, der voller Liebe ist, der gnädig ist, ein wahrhaftiger Gebetserhörungsautomat. Und jetzt hat er also Anliegen für Jesus und er sagt ihm, was er machen soll und welche Gebete Jesus erhören soll, sich verwenden soll vor Gott, ja, dass Herodes mal auf seine Kosten kommt, bitte. Und Jesus antwortet ihm keinen Ton, kein Wort, nichts. Überleg dir mal, du hast Jesus im Haus, du redest mit Jesus, aber Jesus antwortet nicht. Tragik. Die Tragik der Situation ist unglaublich. So, warum redet Jesus nicht mit ihm? Weil Herodes Jesus nicht respektiert. Weil Herodes Jesus zwar im Haus hat, aber ihn nicht als Herrn der Herren und König der Könige, als den Messias respektiert und akzeptiert. Schon wenn du jemanden im Haus hast, den du nicht akzeptierst und respektierst, dann steht da was zwischen euch. Und wenn du Jesus im Haus hast, aber du respektierst ihn nicht, dann bleibt er stumm. Und ich behaupte mal, der ein oder andere Christ, der hat auch Jesus daheim. Und Jesus bleibt stumm. Vielleicht deswegen, weil du an Jesus rangehst, wie Pilatus und Herodes, vor allem jetzt Herodes, an ihn herangegangen ist. Jesus, mach was für mich, mach was für mich, tu was für mich. Und hopp, und auf sowas reagiert der Herr nicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn Jesus zu mir ins Haus käme, wenn man Jesus bei mir abliefern würde, dann würde ich ihn erstmal reinbitten, dann würde ich ihm was zu trinken anbieten und sich setzen lassen und dann würde ich sagen, Herr, super, dass du hier bist. Herr, was hast du zu sagen? Ich höre, sei du Herr hier. Ich bin zwar jetzt vielleicht König meines Lebens, aber Herr, schau, siehst du das? Ich lege meine Königskrone über mein Leben ab. Weißt du was? Ich setze dir auf, Herr. Du bist es. Und jetzt sag du mir, was ich machen soll, wie du die Welt siehst. Sag mir das. Und dann würde ich die Klappe halten. Wer würde auch die Klappe halten? Wer würde nicht die Klappe halten? Und dann wird man Jesus mal hören, was er zu sagen hat. Und ich garantiere dir eins. Jesus würde sprechen. Er würde reden zu uns. Er würde was sagen. Denn wenn du mit der richtigen Haltung an ihn hingehst, dann spricht er. Der Herr spricht wie ein Buch zu dir. Er spricht buchstäblich durch ein Buch manchmal oder oft zu dir. Aber nur dann, wenn dein Herz dafür offen ist. Wenn du ihn als Herrn und der Herrn und als Messias und als König der Könige respektierst und seine Meinung für wichtiger hältst als deine Meinung. Denn schau, jeder von uns ist der König seines Lebens. Und manche wollen unbedingt die Könige ihres Lebens sein, egal was Gott sagt. Das Menschenwille ist sein Himmelreich. Man hat mal jemanden gefragt, öffentlich in der Sendung, wenn sie wüssten, dass das Christentum wahr ist und die Bibel Gottes Wort ist, würden sie sich dem dann unterordnen? Würden sie das Wort Gottes dann befolgen? Und der hat gesagt, wenn ich wüsste, dass Gott existiert und dass die Bibel Gottes Wort ist, dann würde ich dem zustimmen, wo ich wollte. Also in anderen Worten, mir völlig egal, ob Gott existiert oder nicht. Ich will machen, was ich will. Und wenn Gott und ich zufällig übereinstimmen, jo, gut für Gott. Aber ich wisse, das ist die falsche Haltung. So können wir nicht an Gott rangehen und so werden wir auch nicht zu Freunden Christi. So ein Wort zur Güte für den einen oder anderen, der mich hört. Du hast Jesus im Leben. Jesus ist bei dir im Haus. Aber er hat sogar ein glänzendes Gewand um. Denn Herodes hat ihm ein glänzendes Gewand umgeworfen. Jesus sieht jetzt aus wie ein König. Aber er ist kein König, er ist der Spottkönig im Haus von Herodes. Und so ist Jesus zwar in deinem Haus, und ja, du nennst ihn Herr, und er hat ein goldenes Gewand an sozusagen, aber er trägt nicht die Krone. Die Krone trägst immer noch du. Wenn es bei dir weitergehen soll, wenn du willst, dass du Gott hörst, dann musst du ihn auf den Thron deines Lebens setzen und dann musst du ihn hören, dann muss er König der Könige sein. Und so beschäftigt sich unser Herodes jetzt also eine Zeit lang mit Jesus und er fragt ihn und nachdem Jesus nichts sagt, behandelt er ihn geringschätzig. Denn er tut kein Wunder, verstehst du? Er hört kein Gebet, er macht nichts. Und nachdem er ihn geringschätzig behandelt hat, verspottet er ihn auch noch. Jesus ist jetzt also ganz unten durch. Und dann schickt er ihn wieder zurück zu Pilatus. Was macht Herodes hier? Erstens, Herodes sagt sich, in diesem Jesus, da ist nichts zu verurteilen. Der hat kein Verbrechen begangen. Ich werde den nicht verurteilen, denn ich habe nichts zu verurteilen. Ich nehme ihn nicht ernst. Das ist alles. Und es ist der Herodes, der Johannes den Täufer einen Kopf kürzer gemacht hat, der sich oft mit Johannes dem Täufer unterhalten hat, der von ihm überführt worden ist, der ihn gern gehört hat, der, nachdem er ihn geköpft hat, gedacht hat, Jesus wäre der auferstandene Johannes der Täufer. Und der vor ihm zunächst mal Angst hatte in seinem Aberglauben, aber die Angst mehr und mehr verloren hat. Und als Jesus dann vor ihm war, hat er ihn nicht mehr ernst genommen. Das ist traurig und tragisch, meine Damen und Herren. Soll uns nicht passieren, Amen. Aber mir geht es ja gar nicht drum. Das Wort, das ich heute Morgen bringe, bringe ich dir deswegen, weil ich empfinde, dass der Herr eine Versöhnung in deinem Leben vorbereitet. Du hast einen Feind, jemanden, der gegen dich ist, und du in deiner Dummheit hast ihm auch einen Grund dafür gegeben, wenn du ehrlich bist. So wie Pilatus dem Herodes einen Grund gegeben hat, ihn nicht zu mögen. Aber jetzt ist eine Zeit der Umkehr. Jetzt ist die Zeit, in der Gott dir die Gelegenheit geben wird, deinem Feind eine große Freude zu machen. Und wenn du diese große Freude ihm machst, dann kann es gut sein, dass die ihm jetzt gar nichts groß bringt. Aber die Geste zählt, er erkennt die Geste, er erkennt, dass du Frieden mit ihm schließen willst. Und dann versöhnt ihr euch. Und dann werdet ihr möglicherweise sogar Freunde. Hast du das gehört? Das ist ein Wort für manche von uns heute. Gott bereitet eine Versöhnung vor für dich. Deswegen meine Botschaft heute. Also du kannst jemanden anderen zu einem Freund machen, dadurch, dass du ihm eine Freude machst. In den Sprüchen wird es breit ausgewalzt. Da heißt es, ich lese es euch vor, ich denke, es ist Kapitel 19, ich habe es mal aufgeschrieben. Kapitel 21, Vers 14. Eine Gabe im Verborgenen wendet den Zorn ab und ein Geschenk im Gewand bauscht den heftigen Grimm. Also du kannst einen Feind umstimmen, dadurch, dass du nett zu ihm bist und gut zu ihm bist. Es haben Leute im Alten Testament auch probiert und wir schauen uns das an. Denn als seinerzeit Jakob wieder zurückging ins gelobte Land, weil Gott ihm das angewiesen hat. Da hatte er im gelobten Land einen Feind, Esau, seinen eigenen Bruder. Warum? Weil er sich töricht verhalten hat und sich seinen Bruder zum Feind gemacht hat. Dadurch, dass er ihn ums Erbe gebracht hat. Zumindest um die Hälfte des Erbes, das ihm zustand. Und Esau war ja auch fuchsteufelswild deswegen. Und deswegen musste seinerzeit Jakob ja auch fliehen von daheim, weil er seinen Bruder ums Erbe gebracht hat, einen großen Teil. Ganz schlimme Sache. Mord und Totschlag, ganz, ganz schlechte Laune. So schlimm, dass Jakob seinerzeit fliehen musste. Und jetzt kommt Jakob zurück, weil Gott ihm das angewiesen hat. Er sagt, geh zurück in dein Heimatland. Jetzt ist die Zeit. Und Jakob sagt sich aber, Herr, da ist doch der Esau. Esau mag mich nicht. Esau, Herr, wenn er eine Gelegenheit hat, dann macht er mich einen Kopf kürzer. So, jetzt hat er also dieses Problem. Einerseits sagt Gott zu ihm, er soll in diese Gegend gehen. Andererseits, in dieser Gegend gibt's Riesen, in Anführungszeichen, gibt's Feinde. In dieser Gegend gibt's seinen Bruder Esau. Und Esau ist kein friedlicher Mensch. Jetzt will Jakob einerseits Gott gehorchen, andererseits will er aber auch keine Probleme mit seinem Bruder haben. Und jetzt macht er das, was gar nicht so schlecht ist. Er gehorcht Gott und geht zurück nach Kanaan. Und dann kratzt er sich am Kopf, so an der Grenze des gelobten Landes. Er sagt sich, was mache ich nur, wenn der kommt? Und dann hört er auch noch, dein Bruder Esau reitet dir entgegen mit 400 Reitern. Meine Damen und Herren, das ist ein gigantisches, riesiges Kavallerieregiment. 400 Reiter, Kavallerie. Und jetzt gibt ihm natürlich die Pumpe. Logisch. Du bist ein Niemand, du hast Kinder, Familie, du hast Diener, du hast große Herden, die man gut plündern kann. Und dann kommt unser Jakob auf diese glorreiche Idee, dieselbe Idee wie Pilatus auch. Er sagt, ich mache meinem Bruder ein Geschenk. Dann erkennt er, dass ich keinen Streit mehr mit ihm will. Und dann sondert er also das Beste aus der Herde aus und er lässt es ganz vorne laufen. Vor seinen ganzen anderen Herden, die hinterherziehen. Und ganz am Ende ist dann die Familie und ganz, ganz hinten in der dichtesten Deckung steckt er selber. Und ich glaube ja, dass deswegen der Engel mit ihm gerungen hat. Gerauft hat, gesagt hat, Jakob, was willst du hier hinten? Du musst vorne an dem Zug den Zug anführen. Geh vor, du Feigling. Und er sagt, nein, nein. Und der Engel sagt, doch. Und Jakob sagt, nein. Und dann raufen sie die ganze Nacht lang. Ihr wisst, was passiert, ja? Zum Schluss wird er gelähmt und kann nur noch humpeln. Jetzt muss er sich ganz und gar auf Gott verlassen, denn jetzt kann er nicht mehr kämpfen. Also wenn Gott dir mal alle Waffen abgenommen hat, dann bleibt dir nur noch eines, der Glaube. Eine absurde Situation. Aber Jakob kapiert, Gott will, dass ich ganz vorne bin, noch vor dem Geschenk. Und jetzt wandert er also vor und jetzt wandert er ganz, ganz vorne. Er ist die Vorhut. Mit seinem Wanderstab geht er nach vorne und dann kommt sein Bruder an mit 400 Leuten. Ja. Eine Staubwolke am Horizont kommt näher und näher, er hört das Hufgetrappel, das Galoppieren, die Schlachtrufe. Aber je näher alles kommt, desto ruhiger werden die Schlachtrufe, desto ruhiger wird alles. Die Gegenwart Gottes ist spürbar. Und dann sitzt Esau auf seinem großmächtigen Pferd vor Jakob, der vor ihm im Staub steht, mit seinem Wanderstab. Ein Befehl und Jakob ist durchbohrt von 400 Pfeilen. Aber das macht er nicht. Esau hebt die Hand hoch und sagt Stopp, dann steigt er ab. Und der Geist Gottes kommt über ihn. Und er sagt, was ist denn das da hinten? Das ist ein Geschenk für meinen Herrn, sagt Jakob. Ein Geschenk für mich ist ja riesig. Er sagt, ja, Gott hat es mir gelingen lassen. Er hat mich gesegnet. Oh, ist gar nichts. Bin jetzt mittlerweile Ultramultimillionär. Gar nichts. Ich schenke dir ein paar Millionen, kein Thema. Und er sagt, Bruder, ich brauche dein Geschenk nicht. Der Herr hat mich selber gesegnet. Auch gut. Und dann geht Esau hin, ja. Stapft auf ihn zu und Jakob weiß im Moment lang nicht, will er ihn jetzt fressen oder umarmen. Aber Esau auf seine typische Art nimmt ihn in die Arme, drückt ihn, Bruder, ja, und Bussi links, Bussi rechts und oh, zaust ihm den Bart, ja, und sagt, schön, dass du wieder da bist. Eine Herzensveränderung hat stattgefunden. Und ich garantiere euch, das Geschenk hat nicht das wenigste damit zu tun gehabt, denn Esau war ein sehr materiell gesonnener Mensch. So, es hat funktioniert seinerzeit. Sogar im Alten Testament, im Alten wie im Neuen Testament sehen wir das. Und ich sage da mal eins, die Welt war in Feindschaft mit Gott. Und Gott hat der Welt ein Geschenk gemacht. Stimmt oder stimmt's? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzig Geborenen, seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und als die Menschen gesehen haben, hey, hier ist ein Wundertäter, hier ist einer, der Tote auferwecken kann, hier ist Gott im Fleisch vor uns, der Sohn Gottes wandelt unter uns und der trägt jetzt meine Sünden und meine Krankheiten und meine Armut und den ganzen Fluch der Menschheit am Kreuz von Golgatha. Für mich, damit ich nicht am Kreuz landen muss, damit ich nicht gerichtet werden muss. Er trägt das Gericht, damit ich nicht gerichtet werden muss. Das ist ja ein super Geschäft. Er trägt das Gericht, damit ich nicht gerichtet werden muss. Ich habe das Kreuz verdient, ich werde aber nicht gekreuzigt. Ich sollte zur Hölle fahren aufgrund meiner Boshaftigkeit, aber ich fahre es nicht, sondern jemand anders tut es für mich. Und wenn ich dann an ihn glaube, dann wird mein Herz verändert. Dann bekomme ich ein neues Wesen eingepflanzt, eine neue Natur. Und dann geht's richtig los. Und dann bin ich versöhnt mit Gott. Dann bin ich ein Freund Gottes und er ist mein Freund. Und dann haben wir eine neue Ebene, auf der wir unsere Beziehung aufbauen können. Dann redet er und ich höre. Und dann rede ich und er hört. Jesus ist sogar, falls es mal nicht so klappt, ein Hohepriester, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Dass es auch flutscht, er ist die Brücke, auf der wir zu Gott gehen können. Ein Geschenk, Gott hat mir ein Geschenk gemacht. Er ist nicht mehr mein Feind. Er schleudert keine Blitze mehr. Er lässt keine Fluten mehr kommen. Er lässt kein Feuer mehr fallen wie auf Sodom und Gomorra, obwohl wir keinen Deut besser sind. Im Gegenteil, er sagt, kommt zu mir, ihr Knallköpfe, und lasst euch erretten. Und genug von uns haben das ja gemacht, ja, preis dem Herrn. Und du hast auch die Gelegenheit, falls das alles neu für dich ist, ja, das Geschenk Gottes an dich anzunehmen, das dir das Heil und den Segen gibt. Amen. Also das ist nicht die schlechteste Art und Weise, auf den Nächsten zuzugehen. Haben sogar gottlose Menschen gewusst, dass es funktioniert. Und wir sehen es an Gott selber, dass Gott einer ist, der uns eine große Freude gemacht hat. Wer hat sich gefreut, als er gerettet war, zu Jesus gefunden hat? Wer hat gemerkt, die Last ist weg? Wer hat gemerkt, es ist gut, ich habe eine Zukunft? Hat es irgendjemand erkannt außer mir oder gemerkt seinerzeit? Amen, habe ich mir gedacht. Ich bin unter den richtigen Leuten heute Morgen. Exakt, genau so ist es. Ja, auch wenn es mal zieht, wir haben einen, der sich für uns verwendet. Die Engel Gottes, so viele es gibt, sind ausgesandt, hör mal zu, zum Dienst um derer willen, die das Heil erben sollen. Wer soll das Heil erben? Nimm den anderen Arm diesmal, damit du nicht müde wirst. Wenn du an Jesus glaubst, sollst du das Heil erben. Und jetzt arbeiten die Engel im Hintergrund dran, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Dann dort das Richtige sagst und das Falsche nicht sagst. Sie sorgen dafür, dass dein Weg geebnet wird. Deswegen, du hast einen Grund, dich bei Gott zu bedanken, ihn zu loben, ihn zu preisen und zu sagen, danke Herr, dass es vorangeht. Das musst du vor allem dann machen, wenn es scheinbar nicht vorangeht. Denn es bahnt dir einen Weg. Wir haben schon öfter darüber geredet. Amen. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Lass mich noch eine Möglichkeit, wie du Versöhnung bewirken kannst, wie du einen Feind zum Freund machen kannst, mit uns besprechen hier. Und zwar, du kannst deinen Feind durch Verschonung versöhnen. Versöhnung durch Verschonung. Wir sind im 2. Könige, Kapitel 6. Dort ist es so, dass die Syrer Israel immer wieder mal angreifen. Aber immer, wenn sie ankommen an der Ortschaft, die sie überfallen wollen, sind die Israeliten vorbereitet und können die Angriffe abwehren. Es gelingt ihnen nirgendwo. Und der König von Syrien, der sagt, ja Mensch, Meier, was ist denn los? Wer von uns hilft zu den Israelis? Und einer seiner Offiziere sagt, ja, Herr Majestät, es ist anders. Die haben einen Propheten, Elisa heißt er. Der sagt dem König von Israel, was du in deinem Schlafzimmer redest. Also dieser Offizier hat offensichtlich viel Glauben an den Propheten. Ich vermute, dass dieser namenlose Offizier Naaman war, der General der Syrer, der von Elisa geheilt worden ist, oder der von Gott geheilt worden ist. Elisa hat ihm das Wort gebracht, das ihn geheilt hat. Der hatte Aussatz, eine tödliche Krankheit, Lepra, die ihn zerfressen hat. Und Gott hat ihn wieder völlig hergestellt. Und jetzt ist er natürlich ein Anbeter des Gottes Israels. Und der sagt jetzt so, Majestät, das ist Elisa, der Mann Gottes. Und der König von Syrien, der ist schlau genug, dass er nicht sagt, geht hin und bringt den um. Denn wenn der ein Prophet ist, dann verscherzt der sich das mit dem Gott dieses mächtigen Propheten. Amen. So dumm ist also nicht einmal der. Der wird sich hüten, den Elisa über Gebühr zu verfolgen. Der sagt vielmehr, holt ihn. Und dann schickt er eine Armee los, um den Elisa zu holen. Wo ist er? In Dothan. Dothan, das ist ein Kuhkaff. Da ist nichts los. Er ist also in Dothan. Und der König sagt, holt ihn. Und jetzt galoppieren sie los, die ganze Armee, und sie breiten sich aus um Dothan herum. Ist nicht so schwer. Ja. Die können quasi, wenn sie in ein Fenster reinschauen, zum anderen Fenster des gegenüberliegenden Hauses reinschauen, und dann ist auch die Ortschaft schon vorbei. So, es liegt auf dem Hügel, aber sie sind umzingelt. Dothan ist umzingelt. Und der Diener des Propheten steht auf und schaut raus und ist also begeistert. Er rennt zur Tür rein, ja, und sagt, Elisa, Elisa, Herr, Herr, wir sind umzingelt, da draußen sind die Syrer. Aber Elisa ist von Natur aus eine frohe Natur gewesen. Eine fränkische frohe Natur. Eine rheinische Frohnatur, nein, eine galiläische Frohnatur, der kam ja aus Abel-Mehola. Er lächelt den Diener nur an, gähnt, ja, ach, und sagt, mach doch mal keinen Kopf, mehr sind mit uns als mit denen. Denn er ist ja einer, der das Heil erben soll, und die Engel Gottes, die sind ausgesandt zum Dienst an denen, die das Heil erben sollen. So, Elisa ist cool wie eine Kühltasche. Okay. Er macht sich keinen Kopf. Und er sagt, ja, aber, ich bin jung, du bist alt. Wir sind die personifizierte Hilflosigkeit. Aber der Herr ist nicht hilflos, macht doch mal keinen Kopf. Und dann betet Elisa und sagt, Herr, schlag doch diese Gruppe mit Blindheit. Und tatsächlich, die werden mit Blindheit geschlagen. Der General kommt zu Elisa, so auf ihn zu, auf der Straße, und sagt, Entschuldigung, wir sind die syrische Armee, wir wollen also den Elisa zum König von Syrien bringen. Wo ist er denn? Und jetzt lügt der Prophet. Stell dir das mal vor. Der sagt, das ist nicht der Ort und der Prophet ist nicht hier, obwohl der Prophet vor ihm steht. Sondern folgt mir. Und dann nimmt er diese ganze Gruppe, diese ganze Armee, und führt sie nach Samaria, in die Garnison. Und jetzt ist also die syrische Armee in der Garnison von den Israeliten. Und wisst ihr, was in der Garnison ist? Also da sind Waffen drinnen, das sind Soldaten. Und jetzt stehen also die ganzen israelitischen Soldaten da mit Bogen, mit Schwertern, mit Schleudern. Und der König von Israel, der sagt zum Propheten, sollen wir losschlagen? Mein Vater, soll ich losschlagen? Und Elisa sagt, nö, magst du nicht. Das wäre ein Massaker. Du ermordest ja auch nicht die du gefangen genommen hast. Du magst ja keinen Massaker unter Kriegsgefangenen. Sondern entwaffne die natürlich und dann setzt ihnen was zu essen vor und dann schickst sie wieder heim. Der Hammer. Der hat die Möglichkeit. Elisa hat die Möglichkeit, seine Feinde, diejenigen, die ihn möglicherweise vernichten wollen, ein für alle Mal zu beseitigen, denen eine riesige Niederlage zu bescheren. Und er macht es nicht. Vielmehr sagt er, ey, die wissen doch überhaupt nicht, was sie wollen. Die wären doch gar nicht hier, wenn der König sie nicht geschickt hätte. Die wären doch viel lieber daheim bei ihren Frauen. Die sind harmlos. Wenn wir denen ihr Leben schenken, denn ihr Leben ist jetzt in der Hand des Propheten. Sie haben gedacht, das Leben des Propheten ist in ihrer Hand. Dabei war es genau andersrum. Ihr Leben war in der Hand des Mannes Gottes. Muss man sich immer mal überlegen, ja? Und dann betet der Herr, dann betet Elisa, und dann sehen die wieder, dann erkennen die wieder, was Sache ist. Ihre Blindheit verschwindet von ihnen und sie erkennen, hey, das ist ja Elisa, das ist ja der König von Israel und wir sind umzingelt. Jetzt sind wir umzingelt. Gerade noch war der Prophet umzingelt, aber jetzt sind wir umzingelt. Diejenigen, die das Volk Gottes verfolgt haben, sind jetzt selber die Verfolgten. Und natürlich trifft jetzt die Erkenntnis, dass ihr Leben verwirkt ist, das Herz der syrischen Soldaten wie ein Blitz, wie eine Klinge, wie ein Messer ins Herz. Oh, 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 wir sind geliefert, wir sind geliefert. Oh. Und dann hört man schon das Geschrei. Oh nein, oh, Erbarmen. Überall bricht das Gerede und das Geschrei aus. Wir wollten doch eigentlich und so weiter gar nicht und so. Aber dann sagt Elisa, stellt sich auf den Stuhl und sagt, gebt mal Ruhe alle, ihr bekommt jetzt was zu essen und dann geht ihr wieder heim und richtet dem König einen schönen Gruß aus, ich komme nicht, ich habe keine Zeit, auf Wiederschauen. Dann essen die und trinken die und dann gehen sie wieder heim. Und dann kannst du nachlesen am Ende des Kapitels, und die Streifscharen der Syrer kamen nicht mehr ins Land. Warum? Weil Elisa das Böse mit dem Guten überwunden hat. Durch eine Position der Stärke hat er sich in Versöhnung geübt und in Vergebung geübt und hat die Leute gehen lassen. Er hat den Kollegen nicht blamiert, obwohl er es gekonnt hätte. Wenn du einen feindseligen Kollegen hast, einen feindseligen Mitarbeiter, und der baut Bockmist, und du siehst es und du weißt es, und er weiß, dass du es weißt, und er weiß, dass du jederzeit zum Chef gehen könntest und ihm dem Chef das Blühwarm erzählen könntest, aber du tust es nicht. Vielmehr gehst du zum Kollegen und du hältst dich nicht mit ihm. Der sieht die ganze Zeit innerlich das Schwert über sich hängen, das jeden Moment runterfallen kann auf ihn. Nur ein Wort von dir und dann ist er geliefert. Aber du sitzt da und du unterhältst dich freundlich mit ihm. Und er hat natürlich Angst vor dir, er weiß nicht, was du willst. Bist du ein Sadist, der sich jetzt erweidet an seiner Qual? Er ist dir freundlich gegenüber, weil er in deiner Hand ist. Und dann gehst du und sagst nichts. Weißt du, was passiert? Du machst ihm ein Geschenk sozusagen, deinem feindlichen Kollegen. Und der erkennt, ich habe dem jetzt was zu verdanken. Der hat mich nicht geliefert. Der hat mich nicht verraten. Es ist alles gut gegangen. In dem Moment werdet ihr zu Freunden. Zumindest war das bei Pilatus und bei Herodes so. Herodes schickt Jesus wieder zurück zu Pilatus. Oh Mann, statt dass er Jesus in sein Leben einlädt und ihn zu einer festen Größe dort macht, verspottet er ihn und schickt ihn wieder weg. Furchtbar, furchtbar. Ja, und Pilatus wäscht sich dann die Hände in Unschuld, wir wissen das. Und Jesus wird gekreuzigt. Aber du kannst nachlesen, wieder in Lukas Kapitel 23. Sie wurden an dem Tag Freunde, denn bisher waren sie in Feindschaft gegeneinander. Es hat funktioniert. Es wird auch bei dir funktionieren. Der Herr wird dich in eine Position bringen, eine Position der Überlegenheit, in der es dir leicht fällt, deinem Feind ein Geschenk zu machen oder ihn nicht zu verraten oder ihm irgendwie eine Brücke zu schlagen. Wenn du das magst, versöhnt ihr euch und dein Feind wird zu deinem Freund. Es sei denn, er ist Saul. Im 1. Samuel Kapitel 24 jagt Saul den David. David hat nichts falsch gemacht. Saul war einfach nur neidisch auf den Erfolg von David, weil der einfach besser war im Bekämpfen von Riesen zum Beispiel. Alle haben ihn gemocht, alle haben ihn gefeiert, er war ein Spitzenmitarbeiter, aber der Chef war auf seinen besten Mitarbeiter neidisch und hat diesen besten Mitarbeiter gefeuert und hat dann versucht, ihm das Leben zu vernichten, hat dafür gesorgt, dass er keine Stelle mehr bekommen hat und er musste sich dann durchschlagen durch die Wälder. Finde ich eine schlimme Angelegenheit. Und immer wird er verfolgt, unser David, ja, Prozesse werden angeleiert gegen diesen guten Mann und solche Dinge passieren. Und eines Tages ist es so, dass Saul wieder hinter ihm her ist und Saul verspürt ein menschliches Bedürfnis und zieht sich zurück in eine Höhle, um diesem menschlichen Bedürfnis nachzugehen. Das Natürlichste von der Welt. Aber was er nicht weiß, ist, dass hinten in der Höhle, in der Dunkelheit, wo man es nicht sieht, die Truppen Davids sitzen und David selber auch. Und während also der König da sein Geschäft verrichtet, kann sich David nicht beherrschen. Er klemmt sich das Kampfmesser zwischen die Zähne und robbt nach vorne. Nicht um den König zu töten, sondern vielmehr, um ihm einen Beweis zu liefern später, dass er ihn verschont hat. Er geht also vor und schneidet dem König die Quaste vom Gewand. Die Juden hatten ja Quasten am Gewand. die sie hinmachen sollten. Steht schon bei Mose. Dass sie dadurch ans Gebet erinnert werden und so. Wenn jetzt halt so in der Hand Davids die goldene Quaste des Königs, des königlichen Gewandes ist, und David kann ihm das so aus der Entfernung mal zeigen, dann kapiert Saul, dass David nichts gegen ihn hat. Dein Leben war in meiner Hand, aber ich habe dir nichts getan. Verstehst du? Der macht doch so genau das, was ich heute gepredigt habe. Also David robbt vor, lautlos, wie nur er das kann. Ja? Und er säbelt dem also die Quaste vom Gewand und dann zieht er sich wieder zurück. Der König steht auf und geht, setzt sich aufs Pferd und reitet durchs Tal und auf der anderen Seite nach oben. Und da kommt David dann aus der Höhle heraus und sagt, König, vermisst du etwas? Dann winkt er mit dieser abgeschnittenen Quaste. Na? Und der König schaut nach und er stellt fest, tatsächlich, die Quaste ist weg. Seine schöne, goldene, majestätische Quaste ist in der Hand seines Todfeindes. David hat ihm ein Geschenk gemacht, das Geschenk seines Lebens. Er hat ihn leben lassen, obwohl er ihn vernichten hätte können. So ungefähr so, wie wenn du auf ein Betriebsgeheimnis, auf eine Lüge, auf ein Verbrechen deines Feindes kommst in der Firma und du könntest ihn jetzt anzeigen und ruinieren, aber du magst es nicht. Du gibst ihm eine Gelegenheit, das in Ordnung zu bringen. Der Hammer. Und das macht David jetzt. Er sagt, hey, ich habe doch nichts gegen dich. Siehst du das? Dein Leben war in meiner Hand und ich habe dir nichts getan. Ich hätte dich vernichten können. Ich hätte deine Firma ruinieren können, deine Familie übernehmen. Alle diese Dinge hätte ich machen können, habe ich aber nicht gemacht. Mein Herz ist rein. Und du, prüf dich mal. Und was macht Saul? Saul vergießt große Tränen, Krokodilstränen. Du bist gerechter als ich, mein Sohn David. Komm, lass uns versöhnen. Aber David ist nicht doof. Er hält Abstand. Er misstraut dem Saul. Und auch mit gutem Grund. Er traut ihm nicht. Trau du auch nicht blind gleich jedem, der mit Krokodilstränen zu dir kommt und dir um den Hals fällt. Sondern prüf ihn ein wenig, dass seine Buße echt ist und dass er wirklich dein Freund ist, sein will. Er muss dann etwas für dich tun. Wisst ihr, Herodes hat Jesus dann wieder zurückgeschickt zu Pilatus. Auf die Art und Weise hat Herodes den Pilatus anerkannt als seine Autorität. Es ist zwar mein Gefangener und meine Aufgabe, den zu richten, aber ich überlasse dir den Vortritt, bitte sehr. Merkt ihr das? Das ist auch eine Vorzugsbehandlung, die der Herodes hier dem Pilatus angedeihen hat lassen. Der hat sich also revanchiert mit einer guten Tat, in Anführungszeichen. Du warst freundlich zu mir, jetzt bin ich freundlich zu dir. Du hast mich respektiert, jetzt respektiere ich dich öffentlich. So was willst du sehen? Erst sehen, dass er sich wirklich hier gewandelt hat. Und David hält sich zurück. Und es ist ja auch wirklich so. Eine Zeit lang geht alles gut. Und dann, nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, ist Saul wieder der Alte und verfolgt David wieder. Was magst du in so einem Fall? Indem du es mit einem Feind zu tun hast, der sich nicht versöhnen lässt mit dir. In dem Fall bleibt dir nichts anderes übrig, als die ganze Angelegenheit Gott zu übergeben. Herr, es ist nicht meine Aufgabe, den aus dem Verkehr zu ziehen. Es muss jemand anders machen. Und wisst ihr, was passiert ist? Es haben sich Feinde gefunden, die den Saul aus dem Verkehr gezogen haben. David musste sich die Finger nicht schmutzig machen. Sein Heiligenschein ist nicht verrutscht. Er ist mit dem Herrn gegangen, ist den geraden Weg gegangen und Gott hat den Saul aus dem Weg geräumt. Und im nächsten Moment kommen die Ältesten Judas an und machen ihn zum König. Und dann übernimmt er ganz organisch, ohne selber groß was zu machen, die Firma von Saul und führt sie zu höchsten Höhen und verbessert sie und vergrößert sie, bis dann sein Sohn übernimmt und der ist mal kein Heini, sondern einer, der das goldene Zeitalter Israels herbeiführt, Salomo. Also es war schon gut, dass David ein gutes Vorbild abgeliefert hat und dass David seine Feinde nicht vernichtet hat, sondern die Hand ausgestreckt ließ. Und als die Feinde sich nicht versöhnt haben, hat der Herr dafür gesorgt, dass sie bestraft worden sind, dass sie aus dem Weg geräumt worden sind, wenn dein Feind dir im Weg steht, wenn ein böser Kollege dir im Weg steht und du eigentlich befördert werden solltest, aber der irgendwie auf der Bremse steht, weißt du, was dann passiert? Zu seiner Zeit wird der Herr den wegtun und du wirst dann die entsprechende Position kommen. Beförderung kommt vom Herrn, sagt das Wort Gottes. Amen. Vielleicht noch eine Sache. Pass auf, wenn du neu in eine Firma kommst, oder neu in einer Familie vorgestellt wirst, als Verlobter oder Freund der Tochter oder Freundin des Sohnes, dann kann sein, dann wird so sein, dass sie erst einmal ein wenig misstrauisch sind, die Eltern. Denn die sind nicht erst seit gestern auf der Welt. Und so wie dieses Mädchen aussieht, verstehst du, kann sein, dass du da entsprechende Pläne hast mit der, ohne dich verpflichten zu wollen und so weiter. Also die sind zunächst mal misstrauisch. Dann musst du damit leben können, dass du zunächst kritisiert wirst, beobachtet wirst. Egal, ob du eine neue Stelle anfängst oder ob du eine neue Freundin hast, du wirst erst einmal beobachtet. Akzeptiere das. Und die werden Sachen an dir sehen, die nicht so gut sind. Weißt du, was du dann machen musst? Das ignorieren. Als seinerzeit der König Saul noch gut war, denn der war ja mal gut, der war ja mal die Wahl Gottes. Im 1. Samuel Kapitel 9, Vers Kapitel 10. Der war ja mal gut. Also da kam es zu dem Punkt dann, dass er gekrönt werden sollte. Der Prophet Samuel ruft alle zusammen, das ganze Volk, und dann wird gelost und dann fällt es los auf den Saul. Und Saul wird dann also gekrönt und die meisten sind begeistert von ihm. Wie der aussieht, so majestätisch, Kopf und Schulter größer als alle anderen. So haben wir uns einen König vorgestellt. Hurra, hurra, hurra. Aber es gab ein paar Söhne der Bosheit, die sagten, wie soll der uns retten? Und sie haben keine Glückwunschkarten geschickt und sie haben ihm kein Geschenk gegeben. Und wie hat Saul reagiert? Der König, der neue Chef? Er aber tat so, als hörte er es nicht. Wörtlich steht da, er war wie taub. Manchmal musst du dummes Gelaber ganz einfach an dir abtropfen lassen. Danke für das donnernde Amen. Wenn du in der Lage bist, nicht jedes Wort, das irgendwer sagt, auf die Goldwaage zu legen, dann geht es dir schon mal besser. Amen. Und wenn du dann zeitlang zusammen bist mit den Leuten, dann stellen die fest, hey, du bist ja ein Problemlöser. Denn es war Saul auch. Als dann nämlich ein Dorf angegriffen wurde in Israel, ist der neue König gekommen und hat dieses Dorf befreit mit starker Hand. Dann waren alle begeistert, dann haben alle ihn akzeptiert als König, dann haben sie das Königtum erneuert und dann hat keiner mehr gegen ihn geredet, alle waren für ihn. Der Herr wird auch für dich Situationen herbeiführen, in der dann keiner mehr redet und alle zufrieden sind mit dir, mit deiner Problemlösungsfähigkeit. Aber du überzeugst die Leute nur durch Kompetenz. Falls du noch nicht versöhnt bist mit Gott und er immer noch irgendwie dein Feind zu sein scheint, du kannst jetzt dich versöhnen mit Gott. Ich gebe dir die Gelegenheit. Lade Jesus in dein Leben ein. Wir beten einfach miteinander. Bet mit mir. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Sei nicht mehr mein Feind, sondern komm in mein Herz. Und gib mir neues Leben. Und ich bin auch nicht mehr dein Feind, sondern du, Herr, bist jetzt mein Herr. Amen. Gottes Segen.